Denken. Urteilen, entscheiden, Problem lösen. Von Tilman Beetsch, Joachim Funke und Henning Plessner. Aus der Reihe Allgemeine Psychologie für Bachelor. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag. Gelesen von Holger Rogoll. Die gedruckte Fassung dieses Buches Denken, Urteilen, entscheiden, Problem lösen ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Kapitel 14. Problemlösen, grundlegende Theorien. Ein Zitat. Nichts ist so praktisch wie eine gute Theorie. In Klammern Immanuel Kant, Albert Einstein und Kurt Lewin zugesprochen. Ein Satz, drei potenzielle Väter. Das ruft nach einer Klärung, welcher der drei Väter der Autor dieses Satzes ist und welche zwei Väter den guten Satz nur nachgesprochen haben. Damit ist man mittendrin im Gebiet von Theorien und Hypothesen über die Welt und deren Prüfung. Drei Hypothesen über die Urheberschaft, die in diesem Fall nur mittels der Prüfung schriftlicher Belege, also philologischen Mitteln, geklärt werden kann. In der Wissenschaft haben wir es mit einem strukturähnlichen Problem zu tun. Ein Phänomen und drei verschiedene Erklärungen. In aller Regel helfen da nur Experimente, um festzustellen, welche der konkurrierenden Erklärungen am stichhaltigsten ist. Wichtig ist, erst kommen die Theorien, aus denen konkrete Hypothesen über Geschehnisse unter definierten Bedingungen abgeleitet werden, dann kommen die Experimente oder andersherum, Experimente sind kein Selbstzweck, sondern die schärfste Form der Prüfung von Kausalaussagen. Ein Zitat. Grau, teurer Freund, ist alle Theorie und grün des Lebens goldener Baum. In Klammern aus Goethes Faust. Theorien erklären Phänomene in der Welt um uns herum. Aus ihnen lassen sich konkrete Hypothesen über Geschehnisse unter definierten Bedingungen ableiten und diese können in Experimenten überprüft werden. Definition. Theorien dienen zur Erklärung von Phänomenen. Die aus empirischen Theorien abgeleiteten Hypothesen können experimentell geprüft werden. Theorien sind wie Brillen. Je nach gewählter Brille sieht man die Welt dadurch unterschiedlich. Ob nun grau, wie Goethe vermutete, oder in Farbe, sei dahingestellt. Theorien liefern Begrifflichkeiten, mit denen Phänomene reformuliert werden können. Dabei wird wegen des reduktionistischen Charakters von Theorien immer ein bestimmter Teil hervorgehoben, in Klammern akzentuiert, während andere Teile des Phänomens, in Klammern des Lebens goldener Baum, nicht beachtet werden. Daher kann es manchmal fruchtbar sein, seine Brille zu wechseln und Phänomene aus einer anderen Theoriensicht zu betrachten. Theorien sind Aussagesysteme, mit denen Teile der Welt und die darin ablaufenden Prozesse modelliert werden. Idealerweise sind solche Theorien in einer formalen Sprache, wie zum Beispiel der Mathematik, formuliert. Tatsächlich sind aber die meisten für die Psychologie relevanten Theorien sprachlicher Art. Dies hat Vor- und Nachteile. Zu den Vorteilen gehören die leichte Verständlichkeit und die einfache Kommunizierbarkeit. Zu den Nachteilen gehören Mehrdeutigkeit und Unschärfe infolge einer Begriffsverwendung, bei der die verwendeten Terme häufig alltagssprachlich konnotiert und damit nicht eindeutig definiert sind. Der im Eingangszitat erwähnte praktische Nutzen von Theorien besteht darin, festzulegen, worauf man achten sollte. Eine sparsame bzw. gute Theorie hilft somit, die komplexe Wirklichkeit auf die gemäß Theorie wichtigen Kernaspekte zu reduzieren, den Rest kann man getrost ignorieren. Die dabei in Kauf genommenen Abbildungsfehler dürfen in Bezug auf den Zweck der Theorieanwendung nicht über ein bestimmtes Maß hinausgehen. Zum Beispiel darf ein Modell des Wahlverhaltens die Wahlergebnisse nicht um mehr als 5% fehlerhaft voraussagen, wenn es im politischen Alltag Verwendung finden will. Theorien erklären Phänomene in der Welt um uns herum. Eine gute Theorie der Physik gibt zum Beispiel Antworten auf die Frage, warum ein Apfel auf den Boden fällt, wenn man ihn loslässt. Eine gute Theorie der Psychologie des Problemlösens erklärt zum Beispiel, warum einige Probleme schwerer sind als andere. Die Problemlöseforschung ist seit Beginn der Neuzeit, also seit Ende des 19. Jahrhunderts, durch eine Reihe interessanter Grundkonzeptionen über die Natur der Denk- und Problemlösetätigkeit bereichert worden. Die verschiedenen Theorien lassen sich dabei aufgrund der Nachbarschaftsverhältnisse in Gruppen ordnen. Drei große Paradigmen, die auch in anderen Bereichen der Psychologie Auswirkung gehabt haben, sind für das Problemlösen und seine theoretischen Zugänge in der Vergangenheit wichtig gewesen. Der Assoziationismus, die Gestaltpsychologie und der Ansatz der Informationsverarbeitung. Zwei weitere allgemeinere Zugänge, Evolutionspsychologie und Handlungstheorie, sind ebenfalls dezidiert auf Problemlösen bezogen worden. Spezifischere Theorien, die sich auf einzelne Phänomene beziehen, werden an späterer Stelle separat erwähnt. Abschnitt 14.1. Assoziationistische Theorien. Assoziationistische Problemlösetheorien greifen lerntheoretische Vorstellungen auf, die Ende des 19. Jahrhunderts, zum Beispiel von Edward Thorndike, in Klammern Lebensdaten 1874 bis 1949, formuliert wurden. Thorndike prägte den Begriff des Trial and Error Learning, in Klammern Versuch und Irrtum lernen, um die graduell aufsteigenden Lernprozesse von Katzen zu beschreiben, die aus einem speziell konstruierten Käfig entkommen wollten. Definition: Versuch und Irrtum ist die Beschreibung einer blinden Problemlösemethode, also eines Problemlösens ohne Einsicht, bei dem so lange probiert wird, bis sich ein Erfolg einstellt. Definition Ende. Thorndike nahm an, dass in diesem Prozess eine Umschichtung der Reaktionshierarchie erfolgt. Das heißt, ursprünglich hochwahrscheinliche, aber nicht zielführende Aktionen in ihrer Auftrittswahrscheinlichkeit absinken, während andere, erfolgreichere Verhaltensweisen langsam in der Hierarchie möglicher Reaktionen aufsteigen und schließlich zur dominanten Reaktion werden. Spielen assoziationistische Theorien heute überhaupt noch eine Rolle? Ja, wenn es etwa um die Auswahl von Produktionsregeln geht, deren Konditionalteil erfüllt ist, wird diejenige mit dem höheren Stärkewert, in Klammern abhängig von bisherigen erfolgreichen Anwendungen, bevorzugt. Ein klarer Fall von Reaktionshierarchien. Ein Problem ist genau dadurch definiert, dass die dominante Reaktion einer Reaktionshierarchie nicht erfolgreich ist. Der Problemlöseprozess besteht also in einer schrittweisen Veränderung der Auftrittswahrscheinlichkeit für unterschiedliche Reizreaktionsverknüpfungen, in Klammern Assoziationen. Bewusstsein ist hierfür nicht erforderlich. Abschnitt 14.2. Gestalttheorie. Gestalttheoretische Problemlösetheorien sind in Analogie zu gestalttheoretischen Konzepten in der Wahrnehmungspsychologie zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Deutschland entwickelt worden. Grundgedanke dort war, dass das Wahrnehmungsfeld nicht aus lauter isolierten Elementen besteht, sondern sich in Gestalten organisiert. Gemäß dem Prinzip der Übersummativität, wonach das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile, wird auch bei wahrnehmungsnahen Denkaufgaben postuliert, dass aus verschiedenen Teilen selbst organisierte Gestalten entstehen, die den Lösungsraum bestimmen. Das bekannte 9-Punkte-Problem, bei dem 9 gleichmäßig in einem Quadrat verteilte Punkte durch 4 Linien ohne Absätzen zu verbinden sind, erzeugt zum Beispiel eine Gestalt, die in diesem Fall lösungshinderlich ist. Die Quadratform suggeriert, dass man seine Linien innerhalb der 4 Ecken des Quadrates ziehen soll. Tatsächlich muss man aber zur Lösung über diese Begrenzung hinausgehen. Wichtige Begriffe, die die Gestaltpsychologen der heutigen Denkpsychologie hinterlassen haben, sind Einsicht und Aha-Erlebnis, funktionale Gebundenheit und Einstellung. Einsicht und Aha-Erlebnis beschreiben erlebnispsychologische Qualitäten, die in der Lösungsphase eines Problems auftreten und das Verstehen eines zunächst unverständlichen, problematischen Sachverhalts bezeichnen. Ein Problem ist gemäß gestalttheoretischen Annahmen dadurch charakterisiert, dass eine schlechte Gestalt durch Umstrukturierung infolge von Einsicht zu einer guten Gestalt gemacht wird. Der Problemlöseprozess setzt also das Erkennen der schlechten und der guten Gestalt sowie das Vorliegen von Einsicht voraus. Abschnitt 14.3.1. Allgemeine Grundlagen. Theorien der Informationsverarbeitung sind inspiriert von der Idee, menschliche Kognition als Symbolmanipulation zu konzipieren. Ausgehend von der kognitiven Wende in den 1950er Jahren und vor dem Hintergrund der gerade von Shannon und Weaver, in Klammern 1949, vorgelegten Informationstheorie, wurden alle Arten menschlicher Kognition, Wahrnehmung, Lernen, Denken etc. unter dem Begriff der Informationsverarbeitung zusammengefasst. Informationen wurden zum Stoff, den der Organismus aufnimmt speichert und verarbeitet. Der dahinterstehende Gedanke, Informationsverarbeitung des Organismus als Symbolmanipulation zu deuten, erlaubt es, derartige Prozesse auf einem Computer nachzubilden, in Klammern kognitive Modellierung. Die Unterteilung in Daten, in Klammern Symbole, die bestimmte Zustände repräsentieren, und Programm, in Klammern Symbole, die bestimmte Transformationen von Symbolen repräsentieren, ist letztlich unwichtig vor dem Hintergrund der Tatsache, dass immer Symbole im Spiel sind. Entscheidend am Symbolsystem der menschlichen Sprache ist ihre Werkzeugfunktion für das Denken. Das innere Gespräch der Seele mit sich selbst, wie es bereits bei Platon vor über 2000 Jahren formuliert wurde, ist Denken. Exkurs. Was ist ein Symbol? Ein Symbol ist ein Zeichen, das etwas repräsentiert, also stellvertretend für etwas anderes steht. So ist das Eurozeichen ein Symbol für die europäische Währung. Symbole sind normalerweise Teil umfassenderer Symbolsysteme, wie zum Beispiel Verkehrsschilder, die in verschiedene Arten, in Klammern Warnzeichen, Geh- und Verbotszeichen, Hinweiszeichen, aufgeteilt werden können. Symbolsysteme wie unsere Schrift oder auch Zahlen- und Notensysteme erlauben die Kodierung einer unendlichen Menge von Wörtern, Zahlen oder Tönen. Komplexere Symbolsysteme sind mit Konstruktionsregeln ausgestattet. Das römische Zahlsystem regelt zum Beispiel, dass die Buchstaben XIV, also 14, nicht als XI, also 11, und V, also 5, gelesen werden, sondern als X, das ist 10, und IV, das ist 4. Sie verbieten etwa auch die Anordnung VIX oder IVX. Verständlicher wird dieses Beispiel wahrscheinlich im gedruckten Buch. Das für den Menschen wichtigste Symbolsystem ist seine Sprache. Auch hier regeln zahlreiche Vorschriften, in Klammern die sogenannte Grammatik, die möglichen Verbindungen einzelner Laute, Wörter und ganzer Sätze, in Klammern Geschichtengrammatik. Diese Regeln werden implizit gelernt und sind nicht bewusst zugänglich, es sei denn, man lernt die Grammatik explizit, zum Beispiel in der Schule. Was ist Information? Der Grundgedanke von Shannon und Weaver, in Klammern Vergleiche 1949, den Vätern der modernen Informationstheorie, besteht darin, Information als Kommunikation zwischen Sender und Empfänger zu begreifen. Damit wird Information zu einer messbaren Quantität, die die Menge erfolgreich übertragener Zeichen betrifft und dabei völlig von den Inhalten der Bedeutung einer übertragenen Nachricht abstrahiert. Ebenfalls abstrahiert der moderne Informationsbegriff vom Medium. Es ist völlig unerheblich, ob Zeichen akustisch, visuell oder elektronisch übertragen werden. Selbst konsequentes Missverstehen, in Klammern zum Beispiel konsistente Verwechslung von rechts und links, kann als gelungener Informationsaustausch betrachtet werden, und ob ein übertragenes Bit, die kleinste Informationseinheit, in Klammern Binary Digit, die Information darüber enthält, ob ich meinen Kaffee schwarz oder mit Milch trinken möchte, oder ob es die Information darüber enthält, ob ein Angeklagter freigesprochen oder zu lebenslanger Haft verurteilt wird, spielt keine Rolle. Ein Problem ist im Informationsverarbeitungsansatz dadurch definiert, dass eine Abweichung zwischen Ist- und Soll-Zustand vorliegt, der einen überbrückenden Operatoreinsatz verlangt, der nicht aus der Bibliothek schon bekannter Operatoren genommen werden kann. Abschnitt 14.3.2 Psi-Theorie von Dörner. Als ein Beispiel für eine Informationsverarbeitungstheorie kann die Psi-Theorie von Dietrich Dörner angesehen werden. Mit seinem Buch Bauplan für eine Seele wagt Dörner, in Klammern Vergleiche 1999, den fast vermessenen Schritt, eine Seele, in Klammern was immer das sei, vom Reißbrett aus zu konstruieren. Nachdem er in seiner Logik des Misslingens, in Klammern Vergleiche 1989, schonungslos die Schwächen menschlichen Umgangs mit komplexen Systemen bloßgelegt hat, will er hier zeigen, dass man psychische Vorgänge auf Maschinen nachbilden kann. Das Unterfangen ist nicht völlig neu, es ist seit den 1950er Jahren Gegenstand der modernen Kognitionswissenschaften und liegt in seinen gedanklichen Ursprüngen noch weiter zurück. Neu sind der Ansatz, die künstliche Intelligenz um eine künstliche Emotion zu erweitern, und das systematische Vorgehen. Schritt für Schritt wird eine Maschine namens Psi konstruiert, die von einfachen Funktionen zu immer komplexeren Leistungen aufsteigt. Sie lernt nicht nur wahrzunehmen, was in ihrer Umwelt lust- oder schmerzvoll ist, sondern erhält auch ein Gedächtnis, um solche Erfahrungen dauerhaft zu speichern. Sie bildet ein Begriffssystem aus. Um diese Erfahrungen zu ordnen, stellt Relationen zwischen diesen Begriffen her und wird damit fähig, logische Schlüsse zu ziehen. Sie erhält Bedürfnisse, zu deren Befriedigung bestimmte Aktivitäten erforderlich werden, und sie muss konkurrierende Bedürfnisse regulieren und kanalisieren, will sie nicht in Hektik und blinden Aktionismus verfallen. Schließlich wird sie mit einem Sprachsystem ausgerüstet, mit dem sie einerseits zur Kommunikation mit anderen Maschinen auf einer höheren Ebene als dem bloßen Austausch von Signalen, andererseits auch zum inneren Gespräch mit sich selbst und über sich selbst fähig wird, in Klammern Denken, Bewusstsein und Selbstreflexion. Der Mensch wird funktionalistisch verstanden als informationsverarbeitendes Wesen, dessen Verarbeitungs- und Speichertätigkeiten sowohl in Form eines Produktionssystems, in Klammern Modellierung kognitiver Funktionen durch Wenn-Dann-Regeln, als auch eine Stufe differenzierter in Form neuronaler Netzwerke beschreibbar sind. In den USA haben Newell, in Klammern Vergleiche 1990, und Anderson, in Klammern Vergleiche 2002, diesen Grundgedanken zum Fundament einer Unified Theory of Cognition gemacht, die der empiristischen Zersplitterung psychologischer Forschungsergebnisse entgegentritt. Dörner hat mit seinem Bauplan einen vergleichbar integrativen Schritt unternommen. Allerdings geht er deutlich über die amerikanischen Ansätze hinaus, indem er sich dem ansonsten häufig ausgesparten Thema Gefühl bzw. Emotion widmet. Bei Dörner sind Emotionen Modulationen des Verhaltens. Sie beeinflussen den Auflösungsgrad der psychischen Prozesse, in Klammern also deren Genauigkeit und Geschwindigkeit, das Aktivitätsniveau und die geistige Konzentration. Emotionen sind so etwas wie die Form psychischer Prozesse, die deren Inhalte entsprechend verändert und damit in letzter Konsequenz Informationen wie andere auch. Dabei wird auch deutlich, dass sein Konzept Mensch als Maschine nicht Abwertung oder übertriebener Reduktionismus ist. Dörner macht ernst mit dem Anspruch, die Gesetzmäßigkeiten des Seelenlebens zu erforschen. Dabei finden sich zwangsläufig Systeme und Regularitäten, die manchmal mechanisch wirken. Man darf annehmen, dass Dörners Seelenmaschine ebenso wenig realisiert werden wird, in Klammern jedenfalls im physikalischen Sinne, denn als Software, als Programm existiert die Maschine natürlich, wie die analytische Maschine des Charles Babbage im 19. Jahrhundert. Aber manchmal sind bloß gedachte Maschinen mindestens so einflussreich wie die realisierten. Und die Software für Psi, das künstliche Wesen, liegt inzwischen ausführlich dokumentiert und mit Beispielen versehen ebenfalls in Buchform vor. Was kritisch anzumerken bleibt: Für eine ganze Reihe psychischer Prozesse, die Dörner in seinem System modelliert, bleibt unklar, wie man die Gültigkeit seiner Implementation, seiner Dampfmaschine also, als Modell für menschliche Seelenprozesse überprüfen könnte. Sind doch an vielen Stellen auch andere Modelllösungen vorstellbar. Im markanten Gegensatz zu amerikanischen Autoren wie Anderson, in Klammern Vergleiche 1993, oder Newell, in Klammern Vergleiche 1990, verzichtet Dörner weitgehend darauf, experimentelle Befunde als Eckpunkte seiner Konstruktion heranzuziehen. Er erwähnt nicht einmal, was zu Begrenzungen des Arbeitsgedächtnisses, zu visuellen, akustischen und verbalen Repräsentationsformaten oder, aus Reaktionszeitstudien, zu Prozessabläufen bekannt ist. Auch die Behandlung des Bewusstseinsproblems befriedigt noch nicht. Was weiß die Maschine über sich selbst und wie beeinflusst dieses Wissen ihre Entscheidungen? Hier bleiben viele Fragen offen. Immerhin hat das von Dörner vorgeschlagene Ein-Ebenen-Modell menschlichen Denkens, es gibt nicht noch eine weitere Instanz, die über die Aktivitäten der ersten Instanz wacht, sicher Vorteile gegenüber Mehr-Ebenen-Konstruktionen, die in einen unendlichen Regress aus Ebene, Meta-Ebene, Meta-Meta-Ebene und so weiter zu geraten drohen. Insgesamt steht die Kritik zurück hinter der beeindruckenden Gesamtleistung, die aus diesem universalen Ansatz hervorgegangen ist. Dörners Bauplan für eine Seele ist aus einem Guss. Sie widmet sich auch Themen, die traditionell eher randständig und meistens isoliert behandelt werden. Liebe, Trauer, Witze, Schönheit, Götter und Geister und vieles mehr. Banale Alltagsereignisse werden mit weiterführenden denkpsychologischen Überlegungen verknüpft. Gerade an diesen Stellen zeigt sich die integrative Kraft dieses Ansatzes, der hier nur in aller Kürze angesprochen werden kann, da er weit über den Bereich problemlösenden Denkens hinausgeht. Abschnitt 14.4: Evolutionspsychologische Theorien. Wie Ofrage und Vitouche, in Klammern Vergleiche 2002, ausführlich darstellen, sind evolutionspsychologische Erklärungen von anderer Art als üblich. Diese Theorie will nicht neben andere gestellt werden, sondern beansprucht fundamentale Bedeutung für alle theoretischen Überlegungen in der Psychologie. Die Evolutionspsychologie bezieht ihre Konzepte direkt aus der Evolutionstheorie. Der auf Darwin zurückgehende Gedanke, wonach natürliche Zuchtwahl den Gang der Evolution bestimmt, hat auf die Psychologie insofern Auswirkungen, als es um phylogenetische Adaptionen geht, also um Anpassungsleistungen im phylogenetischen Rahmen. Solche Anpassungsleistungen beziehen sich auf adaptive Probleme, die im Wesentlichen in zwei Bereichen auftreten. Erstens, Probleme des Überlebens, in Klammern zum Beispiel Nahrungssuche, Vermeiden giftiger Nahrung, Bekämpfung von Krankheiten, nicht zur Beute anderer Lebewesen werden und zweitens, Probleme der Fortpflanzung, in Klammern zum Beispiel Finden eines Sexualpartners, erfolgreiche Aufzucht des Nachwuchses. Stanovich und West weisen darauf hin, dass mit der evolutionspsychologischen Perspektive der Umwelt eine größere Bedeutung zugewiesen wird. Ein einfaches Beispiel. Ob man die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einer Medikamentennebenwirkung, in Klammern probabilistisch, mit 0,0025% angibt, oder ob man, frequentistisch, von 25 Erkrankungen pro 100.000 Anwendungen spricht, macht einen erheblichen Unterschied im Verständnis aus. Mit Häufigkeiten haben Menschen in der Evolution umzugehen gelernt, mit Wahrscheinlichkeiten tun sie sich schwerer. Risikoabschätzungen und Wahrscheinlichkeitsurteile profitieren also davon, wenn bei der Aufgabenstellung evolutionär bewährte Mechanismen genutzt werden können. Dies bedeutet zugleich, dass keine besondere Unterrichtung und kein spezielles Training in Wahrscheinlichkeitstheorie notwendig sind, um mit unserem Gehirn vernünftige Leistungen zu erzielen, wie es ja gelegentlich gefordert wurde. Eine einfache Änderung des Antwortformats von probabilistisch zu frequentistisch bewirkt hier bereits enorme Verbesserungen. Mit dem allgemeinen Anspruch, für alle Bereiche psychologischer Phänomene Gültigkeit zu besitzen, ist die mangelnde Spezifität von Vorhersagen im Bereich des Problemlösens verbunden. So heuristisch anregend und ergiebig die evolutionspsychologische Perspektive auch ist, so sehr ist zu bemängeln, dass bislang Anwendungen dieser Theorie im Bereich des problemlösenden Denkens, in Klammern gerade auch beim Umgang mit komplexen Problemen, fehlen. Die Theorie sollte sich nicht nur in einfachen Urteilssituationen bewähren, sondern auch in komplexen, dynamischen Situationen. Abschnitt 14.5 Handlungstheorien. Handlungstheoretische Konzeptionen unterscheiden sich vom Informationsverarbeitungsansatz dadurch, dass sie auf den Handlungen zugrunde liegenden Zielen aufbauen. Dies unterscheidet Menschen von Maschinen. Während etwa ein Kühlschrank über Fühler Informationen über die Temperatur in seinem Inneren erhält und sein Kühlsystem dadurch reguliert, dass er Ist-Soll-Diskrepanzen reduziert, verfolgen lebendige Organismen Ziele nicht um ihrer selbst willen, sondern verbinden damit Sinn und Bedeutung. Ein Kühlschrank kühlt, egal was um ihn herum passiert. Die vorprogrammierten Bahnen können nicht verlassen werden. Menschen können Ziele ändern oder aufgeben. Die Intentionalität menschlichen Tuns, ein Begriff, der in bewusster Abgrenzung zu dem des Verhaltens gewählt wird, steht im Zentrum von Handlungstheorien. Von daher ist es nicht verwunderlich, wenn Brandstätter, in Klammern Vergleiche 2001, im Titel seines Buches die Konzepte von Intentionalität und Handeln mit dem Begriff der Entwicklung zusammenbringt. Wird doch menschliche Entwicklung über die Lebensspanne durch die verfolgten Intentionen getrieben und gestaltet. Doch ist jede Planung und sicher die Lebensplanung von Friktionen bedroht, Störungen und nicht funktionierenden Plänen also, die eine aktive Problemlösung erforderlich machen. Für Handlungstheorien besteht ein Problem darin, dass eine intendierte Handlung nicht auf direktem Weg zu Erfolg gebracht werden kann, sondern dass vermittelnde Zwischenhandlungen erst konstruiert werden müssen, durch die das angestrebte Ziel erreichbar wird.